Willkommen zum Spektrum Pod, eurem Podcast zur Migration. Heute zu Gast ist Herr Necdet Nifloğlu. Herr Nifloğlu, wollen Sie sich kurz vorstellen?
Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Necdet Nifloğlu. Ich bin Unternehmer in der Nähe von Stuttgart in Fellbach und war lange Jahre bei einem großen Automobilkonzern als Diversity Manager beschäftigt. Ja, so viel zu mir. Ich bin 59 Jahre alt und in Sachen Integration und Zuzug nach Deutschland bin ich natürlich auch aufgrund meiner vorherigen Tätigkeiten ein bisschen bewandert und habe auch für meine Arbeiten diesbezüglich im Jahre 2013 das Bundesverdienstkreuz aus den Händen des damaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck erhalten.
Es ist natürlich immer schön, Gäste wie Sie hier zu haben, die einen besonderen Einblick in diese Thematik haben. Wir werden uns heute über das Anwerbeabkommen mit der Türkei unterhalten. Und dieses wurde ja am 30. Oktober 1961 abgeschlossen. Das heißt also, wir nehmen diese Folge in der letzten Oktoberwoche auf. Sie wird zwar wann anders veröffentlicht. Das heißt ja, wir sind gerade in der Woche, in der quasi Festwoche dieses Anwerbeabkommens. Es ist also 60 Jahre nun her seit der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Der Laie oder der Otto-Normalverbraucher in Deutschland weiß dazu eigentlich nur, dass nach diesem Abkommen die offizielle Migration der sogenannten Gastarbeiter begonnen hat. Hinter bzw. in dem Abkommen steckt aber mit Sicherheit viel, viel mehr als einfach nur diese Zuwanderung der sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland. Warum war das Abkommen überhaupt notwendig und was hat es genau geregelt?
Nun ja, ob das Abkommen jetzt aus deutscher Sicht tatsächlich nötig war, muss man oder kann man aus verschiedenen Perspektiven unterschiedlich bewerten. Fakt ist, dass es sowohl wirtschaftliche wie auch politische Gründe für ein Abkommen gab, um über eine staatliche Regulierung der Zuwanderung nachzudenken. Ein kurzer Rückblick in die Situation der Bundesrepublik ab 1950 hilft hier vielleicht weiter. Im Jahr 1960 zum Beispiel gab es in Deutschland dreimal mehr offene Stellen als Arbeitslose. 153.000 Arbeitslosen standen circa 487.000 offene Stellen gegenüber. Ab 1960 machten sich die geburtenschwachen Jahrgänge der Kriegsgeneration auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. Und zusätzlich kam noch hinzu der Aufbau der Bundeswehr und die Einführung der Wehrpflicht im Jahr 1956. Dies verknappte die Arbeitskräfteressourcen in Deutschland zusätzlich. Bis zu diesem Zeitpunkt waren auch die Gewerkschaften sehr erstarkt und hatten hohe Lohnsteigerungen erkämpft. Also die Reallohnsteigerung zwischen den Jahren 1950 und 1960 betrug ca. 67%. Die wöchentliche Arbeitszeit wurde schrittweise von 48 Stunden auf 40 Stunden reduziert. Und das Renteneintrittsalter wurde gesenkt. Ludwig Erhard, der die Rekrutierung von Arbeitskräften aus dem Ausland zunächst als Wirtschaftsminister, später als Bundeskanzler in Gang brachte, rechnete damit, dass durch die Aufstellung deutscher Militärstreitkräfte und den Aufbau einer Rüstungsindustrie ein weiterer Mangel an Arbeitskräften entstehen könnte. Im August 1961 stoppte zusätzlich der Mauerbau durch Berlin den bis dahin anhaltenden Zustrom von Arbeitskräften aus der DDR. Und wenn man jetzt alle diese Punkte in Betracht zieht, machten die Arbeitsabkommen großen Sinn. Es gab ja, bevor es zu einem Abkommen mit der Türkei kam, schon Abkommen mit anderen südeuropäischen Ländern wie Spanien, Italien und Griechenland. Die Gewerkschaften spielen natürlich eine ganz, ganz große Rolle, weil die Gewerkschaften waren halt super erstarkt in dieser Zeit. Je knapper der Arbeitsmarkt wurde, desto stärker wurden diese Gewerkschaften auch. So kam es zu diesen Anwerbeabkommen mit den südeuropäischen Ländern. Aber was viele nicht wissen, ist die Tatsache, dass die Initiative für das deutsch-türkische Abkommen von der Türkei ausging. Deutschland hatte nach dem Abschluss von Anwerbeabkommen mit Spanien und Griechenland und Italien kein Interesse an einem Abkommen mit der Türkei, befürchtete auch Konflikte zwischen türkischen Arbeitern und Einheimischen wegen der religiös-kulturellen Distanz, gab dem Drängen der Türkei jedoch nach, weil die türkische Regierung eine Absage ansonsten als Diskriminierung betrachtet hätte. Und wenn man sich die Situation der Türkei in dieser Zeit anschaut, Die Türkei litt damals unter hohen Arbeitslosenzahlen. Das Bevölkerungswachstum war seit langem höher als das Wirtschaftswachstum. Und so hatte die Türkei ein erhebliches Interesse daran, einen Teil der rasch anwachsenden Bevölkerung befristet ins Ausland zu schicken.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen, bitte, bitte.
Okay, wo war ich jetzt? Gleichzeitig lag die wirtschaftliche und politische Stabilität der Türkei auch im Interesse der übrigen NATO-Staaten und anderer westlichen Länder, weil die Türkei während des Kalten Krieges wichtiges NATO-Mitglied an der Südostflanke zur damaligen Sowjetunion war. So machten sich eben auch andere NATO-Staaten für ein Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei stark. Und in dem Vertragstext wurde geregelt, dass die Arbeitserlaubnis für die türkischen Gastarbeiter auf 2 Jahre beschränkt wird. Danach sollten sie zwingend wieder in die Heimat zurückkehren und durch neue Arbeiter ersetzt werden. Das Ganze nannte sich Rotationsprinzip und ein Familiennachzug. Und das war ein großer Unterschied, ein Gegensatz zu den anderen Anwerbeabkommen mit anderen Ländern. Ein Familiennachzug war nicht vorgesehen.
Das ist ja gerade sehr interessant. Sie sagen jetzt einerseits, die Bundesrepublik wollte grundsätzlich gar nicht erst ein Anwerbeabkommen mit der Türkei abschließen, hat es dann aus politischen Gründen, unter anderem der NATO und der auch langjährigen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei getan. Und dieses Rotationsprinzip wurde dann ja später auch durchbrochen durch die deutschen Unternehmer, die gesagt haben, dass sie, gerade wenn sie ihre Arbeitskräfte eingearbeitet haben und sie dann hier quasi in eine Routine reinbekommen haben, plötzlich neue Arbeitskräfte kommen und das ganze Spiel von vorne anfängt, was natürlich dann im Betrieb eine negative Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit und die Effizienz haben kann und auch hatte, was dann letzten Endes dazu geführt hat, dass die Leute ja dann doch geblieben sind, wenn ich mich nicht irre.
Oder? Ja, wobei man dazu sagen muss, also in den ersten Jahren dieses Anwerbeabkommens spielten die zugezogenen Arbeiter aus der Türkei in der Gesamtzuwanderung nach Deutschland in Wirklichkeit nur eine ganz marginale Rolle. Das änderte sich erst nach der Wirtschaftskrise 1967. Wobei man sagen muss, am 19. Mai 1964 schon wurde das Rotationsprinzip aus den eben erklärten Gründen außer Kraft gesetzt. In diesem Zusammenhang auch gleich der Familiennachzug neu geregelt. Also es wurde Rotationsprinzip aufgehoben und auch ein Familiennachzug war nach 1964 möglich. Aber wie gesagt, bis 1967 haben die türkischen Arbeiter, Fremdarbeiter in Deutschland tatsächlich keine so große Rolle gespielt. Danach änderte sich das, als die Stahlindustrie und die Automobilindustrie in Deutschland eine wirklich hohe Zahl an ungelernten Arbeitern benötigt haben, um Einsparpotenziale zu erreichen und teure Rationalisierung zu vermeiden. Der Beginn der nachhaltigen türkischen Einwanderung in die Bundesrepublik war jedoch der Anwerbestopp nach der Ölkrise im Jahre 1973. Bis dahin lebten etwa 600.000 Türken in Deutschland und die wurden 1973 vor die Wahl gestellt, entweder dauerhaft in die Türkei zurückzukehren oder in Deutschland zu bleiben. Ja, und die meisten von ihnen haben sich dann entschieden, doch zu bleiben.
Das kenne ich ja auch aus meiner eigenen Familie. Meine Großmutter ist dann hier geblieben und hat ihre Töchter hergeholt. Das ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie diese Entscheidungsfunktion so viele Menschen auch beeinflusst hat und auch nochmal einen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft hatte. Aber Sie hatten bei der ganz eben eigentlich auch schon etwas sehr Interessantes angesprochen, als es darum ging, dass Deutschland ja auch Anwerbeabkommen mit Italien, Griechenland und Spanien bereits hatte. Worin liegen eigentlich die Unterschiede und wie können Sie sich diese Unterschiede erklären? Also gerade beim Familiennachzug, der dann ja auch erst später geregelt wurde mit der Türkei, da er ja nicht gewollt wurde.
Ja, also politisch war es so, Deutschland und die Türkei kannten sich natürlich politischer Ebene schon sehr, sehr lange. Es gab ja lange vor der Gründung der Bundesrepublik und auch vor der Gründung der türkischen Republik sehr enge Beziehungen zwischen den Völkern, sage ich jetzt mal. Die Länder in dieser Form gab es damals noch nicht, aber man hatte schon sehr viel Zusammenarbeit, auf militärischer Ebene, aber auch auf technischer Ebene. Also die Industrialisierung in der Türkei wurde ja auch ein Stück weit von den Deutschen mitgetragen. Damals unter Kaiser Wilhelm und dem Osmanischen Reich wurde beispielsweise die Eisenbahn in die Türkei gebracht. Und Eisenbahn ist nun mal der Beginn der Industrialisierung in allen Ländern gewesen, so auch in der Türkei. Und deswegen konnten die damaligen Politiker das schon sehr gut einschätzen, was sie auch befürchtet haben, nämlich die großen religiös-kulturellen Unterschiede zwischen den Völkern bzw. den nicht-europäischen Ländern. Die europäischen Länder, Italien, Griechenland, Spanien, hatten natürlich den Vorteil, sie gehörten alle dem gleichen Kulturkreis und auch dem gleichen Religionskreis an, waren also christlich geprägt. Und bei den Türken, da gab es eben diese Befürchtung der religiösen Distanz.
Das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, da die Türkei auch heute noch ein überwiegend muslimisches Land ist, wenngleich auch andere Religionen und auch Atheisten vertreten sind, sind sie ja dennoch in einer sehr geringen Zahl vorhanden. Und das ist aber nochmal ein Thema für sich, das man vielleicht in einer anderen Folge behandeln sollte oder könnte. Ich würde aber noch ganz gerne nochmal zu den Gewerkschaften zurückgehen. Sie haben ja von den Gewerkschaften gesprochen, die in Deutschland, also den deutschen Gewerkschaften, die dann in Deutschland immer mehr Macht gewonnen haben, gerade wegen der geringen Arbeitslosenzahl und dem hohen Bedarf an Arbeitskräften. Die türkischen, also die sogenannten Gastarbeiter, haben sich ja auch im Vergleich zu vielleicht anderen Gruppierungen oder im Vergleich zu ihrem Verhalten in der Türkei, da es in der Türkei, so wie es Gewerkschaften in Deutschland gibt, eigentlich nicht wirklich Gewerkschaften gibt oder nur sehr geringe, die auch nicht keine sehr starke politische Kraft haben und auch keine sehr starke wirtschaftliche Kraft haben. Im Vergleich dazu haben sich die türkischen Gastarbeiter dann relativ schnell in Gewerkschaften zusammengeschlossen oder Vereinigungen gegründet, um ihre politische und sozioökonomische Position zu stärken gegenüber den deutschen Unternehmen. Wie bewerten Sie die Entwicklung der türkischen Zuwanderer in diesem Aspekt?
Ja, also dazu muss man sagen, dass natürlich nicht nur im Interesse der zugewanderten türkischen Arbeitskräfte lag, sondern wenn wir es neutral betrachten, hat die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte im Allgemeinen die deutsche Wirtschaft ja gestärkt. Aber die größer werdende Machtposition der Gewerkschaften gegenüber den Wirtschaftsbossen und der Sozialpolitiker auch ein Stück weit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Wir erinnern uns, wie ich eingangs schon erwähnt habe, die Gewerkschaften hatten hohe Lohnsteigerungen erkämpft. Und die Reallohnsteigerung zwischen 1950 und 1960 betrug 67%. Das ist heute unvorstellbar. Die wöchentliche Arbeitszeit wurde gleichzeitig zurückgefahren von 48 auf 40 Stunden. Das Renteneintrittsalter wurde gesenkt. Realpolitisch wäre dieses Tempo der einseitigen Erstarkung mit der Zeit kontraproduktiv geworden. Ein weiterer Anstieg der Lohn- und Lohnnebenkosten hätten den Boom der deutschen Wirtschaft gestoppt. Waren und Dienstleistungen made in Germany wären viel zu teuer geworden auf dem Weltmarkt. Die Gewerkschaften durften aber ihre Errungenschaften nicht mehr verlieren. Sie mussten die frischen Zugänge in die Arbeitnehmerschaft in ihren Organisationen einbinden, um die Parität aufrechtzuerhalten. Sonst drohten ihnen künftige Arbeitskämpfe, Warnstreiks und Streiks ins Leere zu laufen, wenn organisierten Fremdarbeitern der Zugang nicht ermöglicht worden wäre. Also die frisch ankommenden Arbeitskräfte mussten sofort, möglichst ab Arbeitsantritt in die Gewerkschaften organisiert werden. Und viele dieser Neuankömmlinge stammen ja aus patriarchalen Strukturen, hegten schon deswegen große Sympathien gegenüber den Gewerkschaften, die sich für Teilhabe und wirtschaftlichen Erfolg eingesetzt haben und ihre Rechte gegenüber den Wirtschaftsbossen verteidigten. So haben die das wohl empfunden. Andererseits gaben die Gewerkschaften den Menschen aus der Fremde die Möglichkeit, sich demokratisch am Beteiligungsprozess in Deutschland einzubringen. Gewerkschaften waren Organisationen, die ihnen aktives und passives Wahlrecht gaben, was auf politischer Ebene für Mitbürger, die nicht aus EU-Staaten stammen, bis heute nicht realisiert wurde. Innerhalb der Gewerkschaftsstrukturen konnten sie sich als gleichwertige Kollegen vernetzen. Sie konnten sogar Karriere machen, was innerhalb der Arbeitsstrukturen der Firmen lange Zeit nicht vorgesehen war. Dort dauerte es 2 bis 3 Generationen und erforderte entsprechende Qualifikationen, die sich im Laufe der schulischen und betrieblichen Ausbildung in 10 bis 12 Jahren angeeignet werden mussten. Gewerkschaften dagegen boten eigene Qualifizierungsmaßnahmen an, die an keine schulischen Abschlüsse gebunden waren.
Kleiner Kommentar zu dem, was Sie gesagt haben.
Ja.
Das ist natürlich sehr interessant, dass gerade diese Zuwanderung und diese neuen Arbeitskräfte eigentlich ein notwendiges Gleichgewicht wiederhergestellt haben oder dazu zumindest dazu beigetragen haben, dass ein Gleichgewicht in der Wirtschaft wiederhergestellt werden konnte. Das ist natürlich auch etwas Positives, was langfristig sicherlich der Bundesrepublik und der Wirtschaft der Bundesrepublik zugute kam, aber auch andererseits, wie Sie gesagt haben, die politische Beteiligung an einem demokratischen Konzept, das ist besonders, wenn ich daran denke, wie die politische Lage 1960, 1961 in der Türkei war. Das war ja kurz nach dem Putsch, Militärputsch, nach einer 10-jährigen politisch nicht, also sehr angespannten Regierung. Das war sicherlich für die Leute, die dann kamen und die ja auch in den 60er, die dann in den 60ern nach Deutschland kamen und auch hier blieben, bis in die späten 70er, 80er teilweise oder auch bis heute noch hier sind. Das war sicherlich nochmal eine kulturelle Veränderung und auch ein Bedarf an Anpassungsfähigkeit und Adaptionsfähigkeit hinsichtlich der kulturellen Verhaltensnorm zu akzeptieren. Ich habe hier ein Mitspracherecht oder hier gibt es eine gewisse politische Sicherheit, die ich aus meiner eigenen Umgebung bisher nicht kannte. Dazu finde ich sehr interessant, die Migranten oder die sogenannten Gastarbeiter hatten ja auch ihre eigenen kulturellen Verhaltensnormen, die sie in der Türkei ausgelebt haben oder in Italien oder in Spanien oder in Griechenland, die sie dann mit nach Deutschland gebracht haben. Diese Verhaltensnormen aus den Jahren, in denen sie rübergewandert sind, sind ja geblieben, haben sich aber ja auch irgendwo mit den deutschen Verhaltensnormen und der deutschen Gesellschaft vermischt oder auch nicht vermischt. Wie würden Sie das genau werten? Inwiefern hat sich die Identität der türkischen Zuwanderer in Deutschland entfaltet und welchen Einfluss hatte deren Identität auf die deutsche Identität?
Also ich muss sagen, dafür gibt es natürlich wahnsinnig viele Beispiele, die solche Thesen untermauern. Am deutlichsten wird der Wahrheitsgehalt ihrer Aussage im kulinarischen Bereich ja sichtbar. So wie einst die Römer europäische Kultur veränderten, also die mitteleuropäische Kultur veränderten und einen heute bedeutenden Wirtschaftszweig in Deutschland, nämlich den Weinbau, kultivierten, so haben auch die Arbeitsmigranten zum Beispiel die deutsche Küche enorm bereichert. Mit dem Döner-Kebab haben sie sogar einen Wirtschaftszweig aufgebaut, der führend wurde im Fast-Food-Sektor und durch enorm hohe Umsätze in Warenwirtschaft und Umsatz einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftsleistung beiträgt, also diese Kebabbranche allein. Aber auch die Vielfalt in der deutschen Küche wurde durch die Einwanderung eher stark geprägt. Olivenöl, Weißkäse, Zucchini, Joghurt, Fladenbrot, Knoblauch und Auberginen zum Beispiel sind zu festen Bestandteilen der mitteleuropäischen Tischkultur geworden. Der Zukunftstrend der veganen Ernährung ist ohne Kichererbsen, Linsen, Okraschoten, Granatäpfel und vielen anderen Obst- und Gemüsesorten aus anatolischem Anbau gar nicht denkbar. Schauen wir in die Comedy-Szene. Die Comedy-Szene wird fast schon dominiert von türkeistämmigen Künstlern. In der Musikszene beider Länder, also in Deutschland und der Türkei, finden wir heute Künstler aus Migrantenfamilien. Tarkan, Rafet El Roman, Moose T, Kartell, Eco Fresh sind nur einige dieser Künstler. In der Industrie lässt sich beobachten, dass sich der Weltmarkt von Waren und Dienstleistungen in den letzten 60 Jahren extrem gewandelt hat. Viele Erzeugnisse müssen auf dem Weltmarkt gegenüber substitutionellen, also austauschbaren Konkurrenzprodukten bestehen. Die Modellzyklen haben sich verkürzt. Produkte müssen in Design und Haptik den Kundengeschmack auf der ganzen Welt treffen. Um das zu gewährleisten, werden in vielen Unternehmen ethnisch gemischte, also sogenannte diverse Teams eingesetzt. Mit dem erfolgreichen Automobildesigner Murat Günak zum Beispiel gelang es den deutschen Automobilfirmen wie Mercedes-Benz und Volkswagen, Fahrzeuge zu entwerfen, die mit unverändertem Design auf der gesamten Welt zu begehrten Bestsellern wurden und das gute Image dieser Konzerne erhöhen. Mit einem guten Diversity-Management in der Wirtschaft, aber auch in der kommunalen Verwaltung und in Landes- und Bundesregierungen kann ein enormes Potenzial entfaltet werden. Die Zuwanderung bietet noch viele weitere ungenutzte Chancen alle Aktivitäten, die die Separation der Gesellschaft fördern, müssen auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass sie Deutschland einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Das Strafgesetz sollte aus meiner Meinung um diesen Aspekt auch erweitert werden.
Das ist natürlich ein sehr interessanter Impuls und Sie hatten auch gerade von einer, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, einer oder es zumindest impliziert eine separate Gesellschaft. Sehen Sie das denn immer noch? Ich meine, ja, wir haben positive Entwicklungen in Richtung einer vielfältigen Gesellschaft, in der dem Nachwuchs ermöglicht wird, eine eigene Identität zu schaffen und im Rahmen dieser eigenen geschaffenen Identität das Potenzial zu entfalten. Aber leider weiß man auch teilweise aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer als positiv gesehen wird, dass man immer wieder mal mit Vorurteilen behafteten Arbeitgebern oder potenziellen Arbeitgebern zu tun hat und sich dann doch durchkämpfen muss. Wo sehen Sie denn genau die Stellung dieser Entwicklung im Rahmen der deutschen gesellschaftlichen Identität? Kommen wir langsam in eine positivere Richtung oder sagen Sie, naja, wir müssen tatsächlich eher aufpassen und sagen oder eher alle miteinander nochmal darüber sprechen und kommunizieren, um diese Weiterentwicklung in die positive Richtung zu fördern?
Das kommt darauf an, aus welcher Sicht man dieses Thema betrachten möchte. Es gibt immer eine gesellschaftliche Sicht und eine wirtschaftliche Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, wir sind wirtschaftlich eben sehr viel weiter als gesellschaftlich. Wirtschaftlich sind wir in einer Phase der Globalisierung. Wir sind bestrebt, unterschiedliche Produkte für den Weltmarkt zu produzieren. Und dazu benötigen wir unbedingt den Input der internationalen Arbeitnehmerschaft. Gesellschaftlich sind wir leider noch nicht so weit, dass wir sagen, eine diverse Gesellschaft ist auch eine Lebensform, die uns alle bereichert. Und wenn wir auf die erfolgreichen Entwicklungen von Ländern oder Städten schauen, am erfolgreichsten sind immer diese internationalen Metropolen, die vielen internationalen Einflüssen oder Lebensformen Raum bieten. Dort macht es richtig Spaß, sich aufzuhalten, dort zu leben. Die kulturelle Vielfalt, dieser Flair dieser Metropolen ist unbeschreiblich.
Das ist ein Gefühl von der Philosophie des Global Citizens, wie ich finde, die einem wirklich ein Dasein ermöglicht, als die Person, die man ist, ohne irgendeine Form von Vorurteil oder Generalisierung und Verallgemeinerung zu fördern und zu sagen, du bist du hast deine Identität und wir fördern diese Identität und wir wollen von dieser Identität profitieren.
Ja, das ist in vielen Ländern der Welt tatsächlich der Fall. Der sogenannte Salad Bowl in Kanada ist ja ein Begriff in der Zwischenzeit. Aber ganz so funktioniert es in Deutschland leider nicht. Also in Deutschland haben wir leider andere Voraussetzungen, weil wir es von Anfang an nicht so angepackt haben. Wir sind jetzt in Deutschland wirklich dabei, vieles aufzuholen, was jahrzehntelang eben nicht beachtet wurde. Und manche Sachen werden uns erst jetzt nach 60 Jahren bewusst, welche Vielfältigkeit, welche enormen Vorteile die Wirtschaft, aber auch das soziale Zusammenleben mit diesen Menschen der Gesellschaft im Allgemeinen gebracht hat.
Natürlich, und Sie hatten gerade auch gesagt, dass die deutsche Gesellschaft oder der deutsche Staat diese Thematik ja nicht von Anfang an bewusst angepackt hat. Dazu gehört beispielsweise auch, oder ich vermute es zumindest als Laie, dass diejenigen Gastarbeiter, die aus der Türkei, ich vermute, dass das für die italienischen und die spanischen und die griechischen auch gilt, dass das in der Regel ja Leute waren, die aus ländlichen Gebieten gekommen sind und keinen Bildungsstatus hatten und dann in Industriegebiete nach Deutschland ausgewandert sind oder in Städte ausgewandert sind. Das heißt, dass sie nicht nur eine kulturelle und sprachliche Fremdheit vor sich hatten in Form der deutschen Sprache und der deutschen Kultur, sondern dazu auch noch eine Umgebung, eine Infrastruktur, die sie so gar nicht kannten, weil sie nun mal in ländlichen Gebieten aufgewachsen sind und nicht in einer Stadt wie Istanbul oder Ankara oder Izmir, wo das dann für diese Leute, wären sie von dort ausgewandert oder für diejenigen, die auch von dort ausgewandert sind, das sind ja auch einige mit Bildungsstatus rübergekommen, für diejenigen war das dann nochmal eine vielleicht weniger hohe Hürde, die sie überwinden mussten. So. Wo hat man diese Hürden zur Anpassung an das Leben in einer Stadt und das Leben auch noch dazu in einer deutschen Stadt im sozialen und gesellschaftlichen Zusammenleben der Deutschen und der Gastarbeiter gesehen, die ja, also die Gastarbeiter, die kamen ja aus den ländlichen Gebieten und kannten dieses Stadtleben oder dieses Industrie, das Leben im Industriegebiet gar nicht und hatten dazu ja auch noch einen, ja, weniger stark ausgeprägten Bildungsstatus, in der Regel fast gar keinen.
Also aus eigenem Erleben weiß ich, dass auch Deutschland nicht überall ein Stadtleben geboten hat. Es gab auch in Deutschland genug ländlich geprägte Regionen, in die Arbeitsmigranten gezogen sind. Aber für diese Hürde, die Sie jetzt versucht haben zu umschreiben, gibt es eigentlich nur zwei nennenswerte Faktoren. Und die würde ich mit Bildungsgrad und Sprachlosigkeit betiteln. Die Integration im Allgemeinen wurde nicht schwieriger, weil viele Arbeitsmigranten aus ländlichen Gebieten kamen, sondern dadurch, dass eventuell bestehende Bildungslücken nicht geschlossen wurden. Es gab weder Angebote zur Alphabetisierung von Analphabeten noch Sprachkurse zum schnellen Spracherwerb. Zudem lagen die ersten Wohnheime für Arbeitsmigranten weit außerhalb der sozialen Stadtzentren. Begegnungen von Einheimischen und Zugezogenen auf privater Ebene oder in Vereinen wurde nicht ermöglicht. Das ist der nachhaltige Grund des Dramas der ersten Generation.
Das ist natürlich, wenn die strukturelle Integration, ich glaube, das Wort hatte ich eben gesucht, wenn die strukturelle Integration nicht ermöglicht wird, dann scheitert die Integration als großes, als Ganzes. Wenn ich jetzt spezifisch wieder an meine Großmutter denke, sie hatte mir erzählt, dass sie zunächst in Wuppertal angefangen hatte zu arbeiten und einige Monate danach wurde die Fabrik geschlossen und sie hatte Insolvenz gemeldet, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hatte sie durch Zufall von einer Arbeitsstelle in Köln erfahren, ist dann nach Köln rübergezogen und hat in einem Krankenhaus gearbeitet, aber weil das Krankenhaus ihr nicht genug gezahlt hatte, musste sie auch in dem Krankenhaus wohnen. Für jemanden, der über mehrere Monate am Arbeitsort schläft und dort bleibt, der kann keine soziale und gesellschaftliche Integration in die deutsche Gesellschaft absolvieren. Das geht einfach nicht. Da fehlt der Bezug. Geschweige denn überhaupt die Freiheit, bestimmte Sachen selber machen zu können oder seine eigene Identität im eigenen Schlafzimmer, also in der Wohnung auszuleben, im Sinne davon, dass man bestimmte Dekorationsmöglichkeiten hat. Wenn man dort im Krankenhaus schläft, geht das einfach nicht.
So ist es, genau. Und genau diese Fehler wurden gemacht, werden auch in vielen Städten weiterhin gemacht. Also da, wo es zu Ghettoisierung kommt, wo viele zugewanderte Menschen eben in bestimmten Stadtteilen ja konzentriert sich aufhalten müssen, wohnen, leben und arbeiten müssen, kommt es zu einer Ghettoisierung. Und da entstehen auch diese Parallelwelten, von denen sich dann letztendlich jeder gestört fühlt. Der eine, weil es die Integration hemmt, und der andere, weil er niemals Anschluss findet in dem Land, in das er hier gezogen ist.
Wie würden Sie das denn jetzt sehen? Wir haben ja jetzt auch eine neue Welle an türkischen Zuwanderern, die seit 2015 nach Deutschland migrieren. Wie würden Sie denn deren Zuwanderung als Bezugspunkt zur Integration oder zur Teilhabe in der deutschen Gesellschaft sehen? Eröffnet diese neue Welle vielleicht einen Weg in die deutsche Gesellschaft, die etwas verwurzelter sein kann?
Nun ja, also da gibt es einen fundamentalen Unterschied in der Wertschätzung dieser Fachexperten, die für Deutschland einen gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsgewinn darstellen. Das wurde ja bei den ersten Arbeitsmigranten der 60er Jahre ganz anders gesehen. Und aus meinen vorherigen Ausführungen haben Sie ja schon erkannt, zwischen 1961 und 1967, da mussten die Deutschen noch überredet werden, die Türken überhaupt anzuwerben. Und nach 1967 hat das Ganze dann ganz andere Dimensionen angenommen und die Wirtschaft war dann so erstarkt und die Gewerkschaften waren in ihrem Kräftemessen quasi eingedämmt und die Wirtschaft konnte jetzt boomen, Made in Germany konnte jetzt konkurrenzfähig Produkte entwickeln. Die Einsicht darüber, über diese Entwicklung, die fehlt ja bis heute. Und das ist ganz anders, wenn es darum geht, diese Fachkräfte, die jetzt dringend benötigt werden, zu gewinnen. Da gibt es tatsächlich auch in der Gesamtbevölkerung oder in der Gesamtgesellschaft diesen Begriff Wohlfahrtsgewinn. Ja, es bestehen zahlreiche Migrationsnetzwerke, die diesen Neuankömmlingen oder diesen neu ankommenden Fachkräften ermöglichen, internationale Verbindungen zu knüpfen. Und dabei können sie sich auf diese Netzwerke stützen. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu der Arbeitsmigration der 60er, 70er, 80er Jahre.
Das ist natürlich immer gut zu wissen und auch sehr interessant. Wir haben ja im letzten Jahr der Pandemie gesehen, dass wir einen unglaublichen Fachkräftemangel in Deutschland haben. Und wenn Deutschland die Bereitschaft zeigt, das aus dem Ausland zu diese Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, ist das ja auch zumindest ein Schritt zu einer Besserung der Arbeitslage insgesamt für die Fachkräfte auch in Deutschland, die ja jetzt schon länger viele Schwierigkeiten haben. Abschließend würde ich Sie gerne noch etwas gerade zu diesen 60 Jahren fragen. Wir haben über die letzten 60 Jahre als deutsch-türkische Gemeinschaft und als deutsche Gesellschaft erkannt, dass wir auf einen Dialog innerhalb unserer gesamten Gesellschaft nicht mehr verzichten können. Weder jetzt gerade noch in der Zukunft. Die Tatsache, dass das in der Vergangenheit nicht passiert ist, ist, wie Sie ja auch schon ausgeführt haben, ein Fehler gewesen, den wir einfach nicht mehr ignorieren können und sollten. Weshalb empfinden Sie denn diesen Dialog und den Austausch zwischen den verschiedenen Gruppierungen der deutschen Gesellschaft oder nicht Gruppierungen, sondern Teilen der deutschen Gesellschaft so relevant? Und wem würden Sie den Auftrag des Dialogs geben?
Ja, wir sind Menschen. Und im Gegensatz zu anderen Lebensformen auf der Welt haben wir die Fähigkeit, über die Sprache zu kommunizieren. Kommunikation funktioniert jedoch nur nach klaren Regeln. Nicht alles, was gesagt wird, wird gehört. Nicht alles, was gehört wird, wird verstanden. Das heißt, der Dialog kann also nur erfolgreich stattfinden, wenn er strukturiert erfolgt oder wenn er von Menschen geführt wird, die sowohl die Strukturen des erfolgreichen Dialogs kennen, wie auch die Themeninhalte verständlich artikulieren können. Weiterhin sollte nicht jeder über alles diskutieren. In der Vergangenheit haben selbsternannte Sprecher der Arbeitsmigranten für einige Verwirrung gesorgt. Obwohl sie nicht legitimiert waren, für eine Gruppe zu sprechen und sich thematisch nicht auskannten, haben sie für große Verwirrung gesorgt. Manches davon wird uns noch lange verfolgen. Also ich sage nur mal, oder werf den Namen Necla Kelek mal in den Raum. Was da verursacht wurde, da haben wir ja heute noch daran zu diskutieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Diskussionen eben auch nur von Leuten geführt werden sollten, beziehungsweise der Dialog unter Leuten geführt werden sollte, die erstens die Funktionsweise von Kommunikation verstehen und zweitens auch inhaltlich eine Ahnung davon haben, wovon sie da reden. Diesbezüglich würde ich es begrüßen, wenn es mehrere Dialogkreise gäbe, die eben themenspezifisch runde Tische bilden. Und ich fand die Initiative der vorangegangenen Regierung in Deutschland gar nicht so schlecht, einen runden Tisch Islam zu gründen, eine nationale Integrationsrunde zu gründen, wo dann Vertreter der Gesellschaft, und zwar legitimierte Vertreter der Gesellschaft, solche, die auch in der Lage sind, auf dieser Ebene diese Themen zu bearbeiten und sich gegenseitig näher zu bringen, dass die miteinander diese Dialoge führen. Dafür wäre ich ja.
Vielen lieben Dank, Herr Nifliodo. Sie haben einen wunderbaren Abschluss gebracht, denn die Zukunft liegt, wie Sie richtig und auch schön formuliert gesagt haben, im Dialog, und zwar im konstruktiven und gut organisierten Dialog und auch legitimiert, weil wir leben nun mal in einer Demokratie und ohne die Legitimation würden wir ins Chaos fallen.
Sehe ich auch so.
Vielen Dank, dass Sie heute da waren und sich die Zeit genommen haben in dieser anstrengenden, aber auch schönen Woche. Ich freue mich darauf, Ihre weiteren Projekte zu sehen. Vielleicht wollen Sie ganz kurz noch auf Ihre Webseite hinweisen, die wir auch in die Informationen dieser Folge einfügen werden, damit die Zuhörer die Webseite zum Anwerbeabkommen sich nochmal genauer anschauen können.
Also ich finde es immer hervorragend, wenn andere Leute über meine Projekte reden. Diese Art von Selbstbauchbepinselung, die liegt mir nicht so. Deswegen wäre es mir sehr recht, wenn Sie das machen für mich.
Das kann ich gerne versuchen. Das Anwerbeabkommen.de müsste es sein. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch zitiere gerade. Sie ermöglichen gerade die Gespräche, indem Sie Leute interviewen und mit ihnen Gespräche führen, die dem Gesamtdialog zum Anwerbeabkommen und zum deutsch-türkischen Zusammenleben beitragen und auch dieses Zusammenleben fördern und langfristig gefördert haben oder weiterhin fördern können. Und das im Rahmen von visuellen, also Videos, also einem Interview mit Video auch und Ton im Gegensatz zum Podcast, ermöglicht dem Zuhörer und dem Zuschauer auch viel zu lernen.
Also inhaltlich kann ich dazu Folgendes sagen. Dieses Projekt, das Sie unter der Internetseite www.anwerbeabkommen.de oder auch in YouTube oder auch in Instagram finden, habe ich gemeinsam mit meiner Freundin Dr. Elif Cindik aus München gestartet. Wir haben ganz tolle technischen Support von Noel Simmert und Serhat Ay. Und wir machen keine Interviews, sondern wir lassen die Leute erzählen. Und weil es ja um ein Abkommen, das bilateral geschlossen wurde, geht, kommen hier nicht nur Türken zu Wort, sondern auch Deutsche. Und alle haben eines gemeinsam. Beide Seiten haben extrem gute Arbeit geleistet und in beide Gesellschaften, sowohl in die deutsche als auch in die türkische, als Leuchttürme sich quasi etabliert. Und diese Menschen haben alle etwas zu erzählen und diese Geschichten sind wahnsinnig interessant.
Und der Dialog unter der Bevölkerung fängt nun mal in der Regel mit Geschichten an. Wenn ich jetzt auf die Seite schaue, sehe ich Professor Dr. Wolfgang Schuster im Gespräch, Frau Bilkay Öney im Gespräch. Also sehr viele Geschichten, die super wichtig sind. Ich kann jeden Zuhörer nur dazu animieren, sich diese Seite mal genauer anzuschauen und vielleicht zu sich auch selber in irgendeiner Geschichte wiederzufinden.
Ja, vor allem also diese historische Figur Edzard Reuter und seine Worte darf man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen.
Absolut. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Niflo. Ich freue mich auch schon auf meine Folge und mein Gespräch mit Dr. Cindik Brüggen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören.
Tschüss.